Martin, machen wir mal wieder was zum elektronischen Rechtsverkehr.
Sehr gerne, lieber Andreas.
Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 44. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, lieber Martin, bist heute mal wieder du. Wir machen zum dritten Mal eine Podcast-Folge zum elektronischen Rechtsverkehr, zeigt dann doch auch die Bedeutung des Ganzen für unsere Anfragenpraxis hier am Deutschen Notarinstitut. In unserer dritten Folge des Podcasts haben wir uns schon mal unterhalten über den Versand von Genehmigungen eines vollmachtlos Vertretenen über das besondere elektronische Notarpostfach. Und in Folge 36 haben wir uns schon mal unterhalten über das Einreichen von Anlagen beim Handelsregister. Heute soll es um was anderes gehen. Wir machen einen dann doch recht intensiven Parforce-Ritt durchs Betreuungsrecht, durchs VMFG-Verfahren, durch die ZPO. Und aber insbesondere auch durchs Grundbuchverfahren. Es geht nämlich darum, wie eine gerichtliche Genehmigung eines notariellen Vertrages dem Grundbuchamt nachzuweisen ist, wenn das Gericht diese Genehmigung dem Notar nicht mehr in Papierform übersendet, sondern in elektronischer Form. Ich stelle mal den Sachverhalt vor, der geht wie folgt. Wir haben also ein Rechtsgeschäft über ein Recht an einer Immobilie, also meinetwegen, da soll was überlassen werden von den Eltern ans Kind. Und es bedarf der Genehmigung durch das, gehen wir mal hier aus, vom Familiengericht. Also wir sagen, da gibt es einen Vertrag, der braucht eben zu seiner Wirksamkeit die familiengerichtliche Genehmigung. Und jetzt ist es so, dass die Vertragsbeteiligten im Vertrag dem Notar die typische Doppelvollmacht erteilen. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen was sagen, was sich dahinter verbirgt. Und das Gericht erteilt dann auch diese beantragte Genehmigung per Beschluss. Und der Beschluss wird auch rechtskräftig. Also es gibt jetzt mit der Genehmigungsfähigkeit dieses Rechtsgeschäfts keine Probleme. Das Gericht sagt im Grunde, ja, es ist alles in Ordnung. Aber wir haben eine Neuheit in technischer Hinsicht, die jetzt hier am Deutschen Notarinstitut auch immer wieder Fragen aufwirft. Und zwar übersendet das Gericht dem Notar jetzt keine papierförmige Ausfertigung dieses rechtskräftigen Genehmigungsbeschlusses mehr, sondern es erstellt selbst eine elektronisch beglaubigte Abschrift dieses Genehmigungsbeschlusses und übersendet diese elektronisch beglaubigte Abschrift dann dem Notar per Nachricht an dessen besonderes elektronisches Notarpostfach. Also während man früher eben diese gerichtlichen Genehmigungen, diese Beschlüsse dann in Ausfertigung vom Gericht in Papierform erhalten hätte, kriegt man die heute eben als elektronisch beglaubigte Abschrift über das BEN mitgeteilt. Und der Fall, den wir uns jetzt hier genau anschauen, soll einer sein, in dem auch mit dem Grundbuchamt der elektronische Rechtsverkehr schon eröffnet ist. Das heißt, einige von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen noch ein bisschen warten, bis die Folge ganz aktuell wird. Aber wir wollten hier zumindest an der Stelle nicht zweigleisig fahren. Deswegen die Folge befasst sich jetzt mit der Konstellation, der elektronische Rechtsverkehr mit dem Grundbuchamt ist eröffnet. Und der Notar sagt jetzt, naja, ich muss ja irgendwie diese Genehmigung durch das Familiengericht auch dem Grundbuchamt, untechnisch gesprochen, schicken. Also ich muss sie ihm nachweisen. Wie mache ich das denn jetzt? Also kann ich jetzt diese elektronisch beglaubigte Abschrift dieses rechtskräftigen Genehmigungsbeschlusses beim Grundbuchamt auch elektronisch einreichen? Oder in anderen Worten, muss da bei mir irgendwas in Papierform vorliegen? Kann das Grundbuchamt mir sagen, nee, Moment mal, das reicht uns jetzt irgendwie nicht, dass du hier nur was vom Gericht weiterleitest, sondern wir wollen schon irgendwie sehen, dass da auch eine Ausfertigung bei dir, lieber Notar, liebe Notarin, vorhanden ist oder dergleichen. Also dazu haben wir tatsächlich aus der Praxis momentan einige Rückfragen. Wir werden gleich sehen, es geht zurück auf eine kürzlich geänderte Vorschrift, die in der Praxis noch nicht so angekommen ist. Martin, nehmen wir das Ergebnis mal vorweg. Geht es? Geht es nicht?
Ja, es geht tatsächlich, aber Achtung, es kommt ganz genau darauf an, praktisch wie das Gericht dieses elektronische Dokument erstellt hat. Das Stichwort ist vor allen Dingen, es braucht eine Signatur, es braucht ein Attribut. Also wenn Sie jetzt einfach ein PDF-Dokument bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann reicht das nicht. Also wir schauen uns das gleich nochmal genau an.
Welche Anforderungen zu stellen sind an dieses
Genau.
Dokument, das mir das Familiengericht jetzt in dem konkreten Fall hier übermittelt hat. Aber im Grunde ist es so, das ist vielleicht für die Praxis auch das Wichtigste, man kann eine in entsprechender Form auch auf elektronischem Weg vom Gericht übersandte Genehmigung einfach dem Grundbuchamt weiterleiten und dann damit die entsprechenden Nachweise, die man im Grundbuchverfahren bringen muss, dann auch bringen. Wir gliedern die Prüfung jetzt wie folgt. Wir schauen uns zunächst mal an, gewissermaßen die materiellrechtliche Lage, also wann wird dieser Vertrag, den der Notar da beurkundet hat, wirksam, also wann wird diese Genehmigung wirklich wirksam? Und das betrifft in erster Linie ja, wenn man sich das jetzt bildlich oder chronologisch vorstellt, das Verhältnis zwischen dem Notar und dem Familiengericht. Also beim Notar wird beurkundet, dann schickt der Notar eben so, wir beantragen die Genehmigung dieses Rechtsgeschäfts und dann sagt das Familiengericht, jawohl. Und dann ist eben die Frage, wie sieht dieser Prozess zwischen dem Familiengericht und dem Notar, insbesondere eben die Bekanntgabe der Genehmigung und dergleichen, nach den heute geltenden Vorschriften genau aus. Und in einem zweiten Schritt, wenn der Notar dann feststellt, jawohl, jetzt habe ich alles, jetzt muss ich das zum Grundbuchamt schicken, schauen wir uns dann an, wie ist es grundbuchverfahrensrechtlich, also welche Nachweise muss der Notar jetzt konkret dem Grundbuchamt dann bringen. Aber Sie werden sehen, wir wandern durchs FAMFG, wir wandern durch die ZPO, wir wandern durchs BGB und wir wandern am Ende natürlich auch noch durch die GBO, also durchaus im Ergebnis ja zum Glück einfach. Ja, es geht, aber dogmatisch gar nicht so einfach, ne, wenn man sich da so durch die Vorschriften durchwurschteln will. Martin, fang mal an, womit legen wir los?
Genau, danke lieber Andreas. Es ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt, wir müssen hier richtig tief bohren. Also so ging es mir auch bei der Gutachtenerstellung. Im Grunde ist das Grundproblem, der Gesetzgeber hat hier vieles neu geregelt im FAMFG, aber hat an das Grundbuchverfahren nicht so gedacht und an die Nachweisanforderungen des 29. Und deswegen wird es jetzt leider etwas kompliziert in der Entwicklung, aber im Ergebnis ist es dann Gott sei Dank für uns sehr, sehr schön. Wie du gesagt hast, Andreas, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Verhältnis Notar-Familiengericht. Was brauche ich im Grunde, damit der Vertrag, den ich beurkundet habe, wirksam wird? Wie läuft das ab? Also wir fangen ganz, ganz vorne an. Es gibt immer wieder Rechtsgeschäfte, bei denen ein gesetzlicher Vertreter involviert ist. Wir haben jetzt das Beispiel gebildet, die Eltern machen was. Die sind ja die gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Kindes. Es kann aber auch ein Betreuer sein, es kann ein Pfleger sein. Für alle gesetzlichen Vertreter gelten unmittelbar oder durch Verweisung die 1849 fortfolgende BGB. Das sind die hoffentlich allen bekannten Genehmigungstatbestände. Also für bestimmte Rechtsgeschäfte braucht der jeweilige gesetzliche Vertreter eine Genehmigung durch das Amtsgericht, Bindestrich, Nachlassgericht, Familiengericht, Betreuungsgericht. Und eine Vorschrift, die für uns in der Praxis extrem wichtig ist, die, glaube ich, auch die meisten Anfragen immer beim DNI auslöst, ist der Paragraph 1850 BGB. Ich habe da mal die beiden wichtigsten Tatbestände rausgesucht.
Andreas, willst du sie vorlesen? Ich wieder vorlesen darf. Genau, 1850 BGB. Der Betreuer bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts Nummer 1 zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück, sofern die Genehmigung nicht bereits nach anderen Vorschriften erforderlich ist. Und die Nummer 5 zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Verfügungen oder des in Nummer 4 bezeichneten Erwerbs. Also gerade bei Grundstücksgeschäften haben wir eben diese Genehmigungserfordernisse der 1850, eine Norm aus dem Betreuungsrecht, aber eben dann entsprechend anwendbar für den Fall der Vertretung eines Minderjährigen durch die Eltern.
Genau, und jetzt muss ich mir klar machen, solange die Genehmigung nicht vorliegt, ist der Vertrag, den ich da beurkundet habe, schwebend unwirksam. Also der ist schon existent, aber den kann ich eben noch nicht vollziehen. Das steht im Paragraph 1856 Absatz 1 Satz 1 BGB. Andreas,
go ahead. Schließt der Betreuer, der gesetzliche Vertreter, einen Vertrag ohne die erforderliche Genehmigung des Betreuungsgerichts, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der nachträglichen Genehmigung des Betreuungsgerichts ab.
Genau.
Und so machen wir das ja auch üblicherweise in der Praxis. Das heißt, wir lassen da dann entsprechend da die Verträge schließen, ja, und dann anschließend brauchen wir halt jetzt noch die Genehmigung durch das Betreuungsgericht oder durch das Familiengericht. Da kümmert sich dann natürlich im Vollzug der Notar oder die Notarin drum.
Genau so ist es. Und das jeweilige zuständige Amtsgericht entscheidet dann per Beschluss. Da sind wir also im FAMFG-Verfahren. Es gibt da jetzt kein Urteil. Jetzt ist wichtig, das Gericht muss den Beschluss den Beteiligten bekannt geben, damit er wirksam wird. Und außerdem muss der Genehmigungsbeschluss rechtskräftig werden. Das steht im Paragraph 40 Absatz 2 FAMFG.
Also wir haben hier für diesen Beschluss, also das Gericht trifft die Entscheidung, jawohl, der Vertrag wird genehmigt und dann muss dieser Beschluss eben wirksam werden. Und wirksam wird er diese zwei Voraussetzungen, einmal eben durch Rechtskraft und einmal eben durch die Bekanntgabe. Der 40 Absatz 2 FAMFG lautet, ein Beschluss, der die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, wird erst mit Rechtskraft wirksam, dieses mit der Entscheidung auszusprechen.
Genau, und jetzt kommt eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir hier am DNI entwickelt haben oder die wir zugrunde legen.
Ob wir die entwickelt haben, weiß ich ja, nicht, aber die haben wir uns jedenfalls so gedacht.
Haben wir uns also so ausgedacht.
Genau, vielleicht ist sie ja schon allgemein so bekannt. Oder, na gut, ja.
Genau, wir wollen uns nicht mit fremden Federn schmücken, auch wenn jetzt Karnevalszeit ist, aber genau, das haben wir uns einfach mal sozusagen als Arbeitsgrundlage so überlegt. Ich muss nämlich unterscheiden zwischen der Form der Bekanntgabe des Beschlusses, also in welcher Form muss dieser Beschluss quasi vorliegen. Und dann muss ich mir überlegen, wie bekomme ich dann diesen Beschluss zu den Beteiligten? Also wie läuft die Zustellung ab? Oder die jetzt nicht der Zugang, aber eben wie
ja, bekommen die das mit? Das Bekanntgabeverfahren, kann man sagen. Also wir gucken uns jetzt genauer an die Bekanntgabe dieses Genehmigungsbeschlusses. Und da differenzieren wir einmal zwischen der Form der Bekanntgabe, also in welcher Form es bekannt zu geben, und dann eben danach, wie läuft eigentlich dieses Bekanntgabeverfahren ab.
Genau. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Du hast es eben schon erwähnt, Andreas. Es gibt eine neue Fassung des Paragraphen 41 Absatz 1 Satz 1 FAMFG. Das ist quasi der Auslöser für dieses Gutachten. Wir haben also eine Gesetzesänderung, die jetzt sich massiv auf die notarielle Praxis auswirkt.
Also zumindest was eben diese Genehmigungsverfahren, diese Genehmigungspraxis angeht. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung zum Juli 2024, Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz. Da hat man den 41 FAMFG wie folgt gefasst. Da heißt es, der Beschluss wird den Beteiligten in beglaubigter Abschrift bekannt gegeben. Ausfertigungen werden nur auf Antrag und nur in Papierform erteilt. Das heißt, der 41 Absatz 1 FAMFG sagt jetzt zum einen, dass der Beschluss bekannt gegeben wird. Er sagt aber insbesondere auch, dass der Beschluss den Beteiligten in beglaubigter Abschrift bekannt gegeben wird. Also er macht Vorgaben dazu, in welcher Form der jetzt eben im Regelfall bekannt zu geben ist, damit er eben wirksam bekannt gegeben ist. Und da heißt es jetzt eben in beglaubigter Abschrift. Früher lautete der 41 Absatz 1 FAMFG noch anders. Da hieß es nur, der Beschluss ist den Beteiligten bekannt zu geben. Also man hat in diesen, der Beschluss ist den Beteiligten bekannt zu geben. Daraus konnte man eher lesen, wem ist er bekannt zu geben, nämlich den Beteiligten. Hat man ergänzt in beglaubigter Abschrift. Und dadurch haben wir jetzt in diese Vorschrift, die eigentlich mal geregelt hat, wem der Beschluss bekannt zu geben ist, ein weiteres Element aufgenommen, nämlich wem ist er bekannt zu geben und in welcher Form ist er bekannt zu geben, und zwar eben in beglaubigter Abschrift. Und die Gerichte natürlich, die sich dieser Vorschrift dann natürlich bewusst sind, die unmittelbar ihr Verfahren betrifft, machen das dann natürlich auch so und sagen, ja prima, jetzt kann ich also eben entsprechend den Beschluss auch in beglaubigter Abschrift bekannt geben, und das ermöglicht ja vor allen Dingen die elektronische Bekanntgabe, genau. Weil ich kann ja auf elektronischem Wege aufgrund dieser bekannten Unikatsfunktion der Ausfertigung, es gibt in der elektronischen Welt eben keine Ausfertigung, kann ich elektronisch beglaubigte Abschriften bekannt geben. Damit ist jetzt eben aufgrund dieser Neuregelung im 41 Absatz 1 Satz 1 FAMFG die Möglichkeit geschaffen, dass die Gerichte sagen können, ja super, jetzt kann ich eben diese Beschlüsse auch wirksam bekannt geben auf elektronischem Wege, indem ich nämlich dann elektronisch beglaubigte Abschriften, ja, wie das Verfahren genau läuft, schauen wir uns gleich an, im Ergebnis dann eben zustelle.
Genau, und das ist ja eine allgemeine Tendenz, die wir jetzt in der Rechtsprechung sehen, dass ganz vieles umgestellt wird von der papierförmigen Ausfertigung hin zur elektronisch beglaubigten Abschrift, weil ich da eben elektronische Dokumente nutzen kann.
Die Rechtsprechung macht es mit, ne, in deren Interesse, aber insbesondere halt ja die Gesetzgebung ne, da werden jetzt die Verfahren entsprechend angepasst.
Genau. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Kollege sagen, Moment mal, da gibt es ja auch noch dieses Rechtskraftzeugnis, was mir nachweist, dass jetzt der Beschluss rechtskräftig und damit wirksam geworden ist. Wie ist das denn da? Also für das Rechtskraftzeugnis gibt es keine besonderen Formerfordernisse. Mir muss jetzt also nicht eine Ausfertigung notwendigerweise in Papier zugehen, sondern auch das kann im Grunde formfrei mir mitgeteilt werden. Da ist maßgeblich der Paragraph 46 Satz 1 FAMFG.
Da heißt es nur, das Zeugnis über die Rechtskraft eines Beschlusses ist aufgrund der Verfahrensakten von der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszugs zu erteilen. Also da ist keine Formvorgabe enthalten.
Genau. Und jetzt muss ich mir im Grunde noch klar machen, also von der Form her haben wir da neue Vorgaben für den Beschluss, und jetzt muss das Gericht diesen Beschluss in der elektronisch beglaubigten Abschrift allen Beteiligten bekannt geben. Zu den Beteiligten gehört auch der gesetzlich Vertretene, also das minderjährige Kind, der Betreute, ja, oder der die jeweilige vertretene Person. Und da, das steht im § 41 Absatz 3 FAMFG.
Ein Beschluss, der die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts zum Gegenstand hat, ist auch demjenigen, für den das Rechtsgeschäft genehmigt wird, bekannt zu geben. Genau. Das betrifft jetzt nicht mehr die Form der Bekanntgabe, sondern es betrifft jetzt den richtigen Bekanntgabeadressaten.
Den Adressaten.
Und da haben wir interessanterweise, also da habe ich da auch irgendwie beim Schreiben des Gutachtens, wir haben es ja gemeinsam verfasst, so ein bisschen habe ich da irgendwie kurz ins Stolpern gedacht, eigentlich ist ja geregelt, wem ist es bekannt zu geben im 41 Absatz 3 FAMFG, aber wir haben diese Sonderregelung oder diese vorrangige Regelung eigentlich im BGB, nämlich 1855 BGB für diese Konstellation. dieser Genehmigung eines Rechtsgeschäfts, das der gesetzliche Vertreter vorgenommen hat. Da heißt es im 1855 BGB, das Betreuungsgericht kann die Genehmigung zu einem Rechtsgeschäft nur dem Betreuer gegenüber erklären. Ja. Also insbesondere der ist derjenige, der die Genehmigung erklärt bekommen muss. Was steckt da dahinter? Warum macht man das so?
Was da rechtspolitisch genau hintersteckt, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Betreuer entscheiden darf, ob er dann das Rechtsgeschäft wirklich vollziehen will
das
oder
ist,
nicht.
Genau, also das ist schon der Zweck des Ganzen. Darauf wollte ich hinaus, wollte ich nicht aus der Ruhe bringen. Aber es soll ja so sein, der Betreuer soll sich dann eben überlegen, okay, jetzt ist es genehmigt worden.
Genau.
Aber er hat dann auch in der Hand haben, ob er jetzt tatsächlich die Wirksamkeit dieses Rechtsgeschäfts herbeiführt. Weil wir dann ja neben dem 1855, da werden wir gleich drauf kommen, noch weitere Voraussetzungen für die Wirksamkeit dieser Genehmigung dann sozusagen zwischen allen Vertragsbeteiligten dann eben haben. Aber gut, damit ist jetzt schon mal geklärt, die Form der Bekanntgabe, also muss in beglaubigter Abschrift bekannt gegeben werden. Man wird natürlich sagen, mindestens in beglaubigter Abschrift, also Bekanntgabe in Ausfertigung oder in Urschrift. Urschrift ist jetzt Theorie, aber in Ausfertigung wäre natürlich weiterhin denkbar. Das sieht der 41 FAMFG ja auch vor. Im Halbsatz 2 heißt es ja, Ausfertigungen werden nur auf Antrag, nur in Papierform erteilt. Also die Ausfertigungen gibt es immer noch, aber die beglaubigte Abschrift reicht jetzt jedenfalls. Und wir haben geklärt, gegenüber wem bekannt zu geben ist, nämlich grundsätzlich eben auch der gesetzlich Vertretene, der 41 Absatz 3 FAMFG, aber für uns besonders wichtig eben der 1855 BGB, also dass die Genehmigung nur dem Betreuer gegenüber erklärt werden muss. Das heißt, eigentlich ist es so, wenn der Notar jetzt beim Familiengericht diese Genehmigung beantragt, ne, dann würde das Familiengericht sagen, ja, Moment mal, 1855 ist ja anwendbar, das heißt, eigentlich muss ich ja jetzt den gesetzlichen Vertretern bekannt geben, sehen wir dann gleich, wie das dann in der Abwicklung genau gelöst wird.
Genau, das heißt, wir haben die Fragen jetzt erstmal geklärt und jetzt kommt der Sprung zum Verfahren der Bekanntgabe, also das Gericht sagt, okay, jetzt weiß ich kann es in beglaubigter Abschrift machen, ich weiß, wer die Adressaten sind, aber wie mache ich das jetzt mit der Bekanntgabe, also wie läuft dieses Bekanntgabeverfahren ab? Das FAMFG unterscheidet hier zwischen der Bekanntgabe gegenüber Anwesenden und Abwesenden. Also nach meiner Erfahrung, Andreas, ist es so, Bekanntgabe gegenüber Anwesenden
gibt's nicht. Wir brauchen vor allem das Verfahren gegenüber
Abwesenden. Genau, also vor allen Dingen ist es ja so, die Beteiligten sitzen irgendwo zu Hause und bekommen dann Post oder es wird ihnen zugestellt. Das heißt, das müssen wir uns jetzt näher anschauen. Das Verfahren der Bekanntgabe regelt im Ausgangspunkt der Paragraph 15 Absatz 2 Satz 1 FAMFG.
Und der 15 Absatz 2 Satz 1 FAMFG verweist eben auf die ZPO. Also da kommen wir jetzt aus dem FAMFG in die ZPO, der zweite große Bereich.
Genau.
Die Bekanntgabe kann durch Zustellung nach den Paragraphen 166 bis 195 der ZPO oder dadurch bewirkt werden, dass das Schriftstück unter der Anschrift des Adressaten zur Post gegeben wird. Aber hier wollen wir natürlich nicht per Post, sondern wir wollen es ja gerade elektronisch. Das heißt, man muss reinschauen in die 166 bis 195 ZPO. Wie geht sozusagen verfahrensrechtlich die Bekanntgabe auf elektronischem Wege.
Genau, das ist jetzt im Grunde die entscheidende Sprung. Wir kommen jetzt vom FAMFG in die ZPO und in der ZPO gibt es jetzt verschiedene Vorschriften zur elektronischen Zustellung von Dokumenten. Besonders wichtig sind hier die Paragraphen 169 Absatz 4 und 173 ZPO. Du darfst wieder, Andreas.
Genau, also der 169 Absatz 4 der ZPO lautet wie folgt: Ein Schriftstück oder ein elektronisches Dokument kann in beglaubigter elektronischer Abschrift zugestellt werden. Die Beglaubigung erfolgt mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Also das ist eigentlich gewissermaßen der Idealfall. Also man würde sagen, it's a match. Ja, der 169 Absatz 4 ZPO passt gut zum 41 Satz 1 genau. FAMFG, das heißt ja, der Beschluss ist in beglaubigter Abschrift bekannt zu geben und der 169 Absatz 4 ZPO sagt auch, jawohl, also man kann ein Schriftstück auch in beglaubigter elektronischer Abschrift zustellen, das heißt, hier passt das Bekanntgabeverfahren zur geforderten Bekanntgabeform und dann gibt eben noch diese Regelung, wie die Beglaubigung dann im Einzelnen zu erfolgen hat, aber hier würde man jetzt sagen, so ist der Fall ja auch bei uns, gelaufen. Das Familiengericht hat also in elektronisch beglaubigter Abschrift zugestellt mit der entsprechenden qualifizierten Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Davon gehen wir jetzt mal aus. Das heißt, es passt. Hier ist sowohl das Bekanntgabeverfahren ordentlich eingehalten worden, als auch die geforderte Form der Bekanntgabe. Das heißt, in dem Verhältnis zwischen Familiengericht und Notar wäre hier alles richtig gelaufen. Ne? Das Familiengericht hätte ordentlich zugestellt. Damit ist noch nicht die Frage beantwortet, ob der Notar damit auch gegenüber dem Grundbuchamt alle Nachweise erbringen kann, die er bringen muss. Aber zumindest in diesem ersten Verhältnis zwischen Familiengericht und Notar ist hier alles sauber gelaufen.
Genau, aber Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir brauchen jetzt nicht nur eine elektronisch beglaubigte Abschrift, sondern wir brauchen auch die qualifizierte elektronische Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle. Also da ist jetzt gerade noch ein weiteres Erfordernis hinzugekommen. Und das ist wirklich wichtig, weil Sie müssen halt darauf achten, wenn Sie solche elektronischen Dokumente bekommen, ist da auch die QES dabei. Wenn die nicht dabei ist, dann wird es schon schwierig. Mhm. Gut, dann kommt jetzt ein weiterer Schritt, der für die materiellrechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts erforderlich ist. Wir haben also jetzt festgestellt, gut, beim Notar ist das, klappt das alles im Verhältnis zum Familiengericht, aber das Gesetz sagt, der gesetzliche Vertreter muss jetzt die Genehmigung, den Genehmigungsbeschluss des Gerichts mitteilen der anderen Vertragspartei. Das steht im 1856 Absatz 1 Satz 2
BGB. Da heißt es, die Genehmigung sowie deren Verweigerung wird dem anderen Teil gegenüber erst wirksam, wenn ihm die wirksam gewordene Genehmigung oder Verweigerung durch den Betreuer mitgeteilt wird. Also hier ergibt sich jetzt so ein bisschen so ein System. Also da sagt man, okay, das Gericht müsste grundsätzlich dem Betreuer oder dem gesetzlichen Vertreter eben diese Genehmigung mitteilen. Und dann kann der Betreuer, der gesetzliche Vertreter sich überlegen, okay, teile ich sie jetzt dem anderen Vertragsteil mit, erst damit wird die Genehmigung auch diesem Vertragsteil gegenüber wirksam. Das heißt, eigentlich müsste man dann sagen, der Betreuer muss dann mit dieser Genehmigung eben zum anderen Vertragsteil gehen, müsste sagen, hier, ich teile dir mit, der Vertrag ist genehmigt. Und da werden wir jetzt gleich sehen, dieser ganze 1855, 1856 BGB-Komplex, der wird eben durch die Doppelvollmacht, die üblicherweise dem Notar in diesen Fällen erteilt wird, dann eben verfahrensmäßig stark vereinfacht. Ja.
Genau so ist es. Wichtig ist jetzt für unsere Zwecke hier nur, dieser 1856 Absatz 1 Satz 2 BGB enthält kein besonderes Formerfordernis. Also da steht jetzt nicht drin, du musst das in Ausfertigung der anderen Vertragspartei mitteilen. Sondern
diese Mitteilung ist grundsätzlich ist formfrei. Also würde theoretisch auch reichen, wenn der Betreuer da anruft und sagt, genau. Hier übrigens, jetzt, ich teile mit, ist genehmigt worden. Ne? Also genau. Da gibt's keine Formvorgaben, die jetzt sozusagen wieder dann als Rückkopplung für uns bedeuten würden, dass man sagt, na Moment mal, liebes Familiengericht, wir brauchen das aber auf jeden Fall in Ausfertigung, genau. Weil sonst können wir das nicht richtig mitteilen. Also es ist falsch. Für diese Mitteilung der Genehmigung gibt es keine Formvorgaben.
Genau. Und jetzt kommen wir zur sogenannten Doppelvollmacht des Notars, die ja ganz wichtig ist und ganz typisch ist in diesen Fällen. Wir schauen uns das mal in Ruhe an. Also in der Regel sagt jetzt der Notar, ich kann den Prozess steuern, ja, dieses ganze Entgegennehmen und Mitteilen etc., das übernehme ich. Dogmatisch ist es so, der Notar agiert dann für die Beteiligten als Verfahrensbevollmächtigter, also er wird bevollmächtigt, den Genehmigungsbeschluss entgegenzunehmen für den gesetzlichen Vertreter und das dann eben auch weiter den anderen Beteiligten mitzuteilen.
Genau, also Verfahrensbevollmächtigter im FAMFG-Verfahren, ne? Genau. Gegenüber dem Familiengericht. Mhm.
Ich habe mal eine typische Formulierung rausgesucht, das ist jetzt rein repräsentativ. Sie haben sicherlich in Ihren Mustern ähnliche Formulierungen drin. Das heißt typischerweise, alle Beteiligten, einschließlich gesetzlicher Vertreter, bevollmächtigen den Notar, erforderliche gerichtliche Genehmigungen zu dieser Urkunde unter Übersendung einer Ausfertigung oder beglaubigten Abschrift zu beantragen, entgegenzunehmen, allen Beteiligten mitzuteilen sowie die Mitteilung für diese entgegenzunehmen.
Genau, also der Notar soll die Genehmigung beantragen können, er soll sie entgegennehmen, bis hierhin ja noch relativ einfach. Er schickt ja ans Gericht, bitte Genehmigung erteilen und ihr könnt sie auch wieder zu mir schicken. Dann kriegt der Notar die Genehmigung und jetzt kommt sozusagen der dritte und der vierte Punkt, da wird es dann so ein bisschen schizophren. Genau, ja. Er sagt, er soll sie jetzt allen Beteiligten mitteilen und dann auch für diese Beteiligten entgegennehmen. Das heißt, er sagt sozusagen, nimmt sich einmal die Genehmigung aus der rechten Hosentasche, schaut sich an und steckt sie in die linke Hosentasche. Und damit hat er sie dann eben den anderen Beteiligten mitgeteilt und auch für diese entgegengenommen. Das ist eine Passage, liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden Sie aus den Beurkundungen kennen. Wenn man die vorliest, muss man sich selber nochmal stark konzentrieren, genau. Um sich das vor Augen zu führen. Und da hat man dann auch also hin und wieder ein bisschen Erklärungsaufwand gegenüber den Beteiligten, wenn die da eben genau wissen wollen, was da dahinter steckt. Nicht ganz einfach, aber von der Rechtsprechung unzweifelhaft anerkannt, wird in allen Formularbüchern, in allen Handbüchern so auch empfohlen. Und es vereinfacht ja tatsächlich sehr stark dann eben entsprechend den Vollzug der Verträge, weil ansonsten müsste ja der gesetzliche Vertreter sich dann jeweils um diese Mitteilung kümmern. Man müsste sich ja dann auch im Grundbuchverfahren nachweisen können. Also das ist schon etabliert und richtig so.
Genau. Und du hast es schon richtig gesagt, Andreas, es ist so ein bisschen schizophren, ja, weil ich quasi erst für die eine Seite die Genehmigung entgegennehme, dann teile ich sie für diese Seite der anderen Seite mit, dann nehme ich sie für die andere Seite entgegen. Also irgendwie mache ich dafür alle was. Das ist aber eben anerkannt, dass ich so handeln kann. Wichtig ist halt, der Notar muss hier durch eine nach außen erkennbare Handlung anzeigen, dass er jetzt diese Doppelvollmacht gebraucht. Weil ich muss ja von außen wissen, ja, ist jetzt die Mitteilung durch den gesetzlichen Vertreter an die andere Vertragspartei auch wirklich erfolgt oder nicht? Denn der gesetzliche Vertreter kann ja frei entscheiden, ob er die Genehmigung der anderen Vertragspartei mitteilt oder nicht. Und das machen sie typischerweise durch eine notarielle Eigenurkunde. Also der Notar errichtet eine Eigenurkunde und stellt darin fest, ich habe heute den Genehmigungsbeschluss erhalten, habe den entgegengenommen für den gesetzlichen Vertreter. Ich habe ihn für den gesetzlichen Vertreter der anderen Vertragspartei mitgeteilt und ich nehme diese Mitteilung für die andere Vertragspartei entgegen. Klingt furchtbar schizophren, ist aber eben erforderlich, ja, um das zum Ausdruck zu bringen.
Und diese notarielle Eigenurkunde, das ist eine Anforderung, die auch in der Rechtsprechung immer wieder wiederholt wird, ist eben deswegen erforderlich, damit nach außen zum Ausdruck kommt, dass man von dieser Doppelvollmacht dann auch Gebrauch gemacht hat. Auch hier aber wieder, diese Doppelvollmacht oder diese Ausnutzung der Doppelvollmacht alleine begründet für sich kein Formerfordernis. Das heißt, es ist auch nicht so, dass der Notar jetzt sagt, ich kann ja ohne Ausfertigung von der Doppelvollmacht gar keinen Gebrauch machen. Das ist nicht so. Also da gibt es keinen Grund, beim Familiengericht anzurufen und zu sagen, ich brauche aber dringend und unbedingt die Ausfertigung, weil ich sonst von meiner Doppelvollmacht nicht Gebrauch machen kann.
Genau, und jetzt müssen wir im Grunde noch einen letzten Schritt gehen. Wir haben ja eben gesagt, der Notar ist Verfahrensbevollmächtigter von dem gesetzlichen Vertreter, von den Beteiligten. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, kann denn das Familiengericht jetzt im Verhältnis zum Notar dem Notar auf elektronischem Wege den Genehmigungsbeschluss wirksam bekannt geben? Also wir sind wieder bei dem Stichwort Bekanntgabeverfahren. Wie läuft das ab? Und da kommen jetzt nochmal weitere Vorschriften der ZPO ins Spiel. Das eine ist der Paragraph 173 Absatz 1 ZPO.
Genau, da geht es im Wesentlichen darum, dass das Gericht ja nicht einfach so irgendwem elektronische Dokumente wirksam zustellen kann, so nach dem Motto, das Gericht setzt sich hin, öffnet den Gmail-Account und schickt dann mal eben die Genehmigung rum, sondern der 173 Absatz 1 ZPO sagt, ein elektronisches Dokument kann elektronisch nur auf einem sicheren Übermittlungsweg zugestellt werden. Das heißt, besondere Anforderungen an die Zustellung auf elektronischem Wege. Wir brauchen eben diesen sicheren Übermittlungsweg. Und der 173 Absatz 2 Nummer 1, der das Ganze dann ergänzt, sagt dann eben, einen sicheren Übermittlungsweg für die elektronische Zustellung eines elektronischen Dokuments haben zu eröffnen. Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Steuerberater und so weiter. Das heißt, Notare sind ja verpflichtet, entsprechend den sicheren Übermittlungsweg bereitzuhalten. Und der ist eben dann gewährleistet durch die Eröffnung dieses besonderen elektronischen Notarpostfachs. Das heißt, dadurch, dass der Notar dieses BEN hat, ja, kann das Gericht ihm gegenüber auch in Gemäßheit von 173 Absatz 1 ZPO auf einem sicheren Übermittlungsweg zustellen. Ja, also das funktioniert, ist ein in sich stimmiges System. Das Gericht kann eine elektronisch beglaubigte Abschrift des Genehmigungsbeschlusses dem Notar auf einem sicheren Übermittlungsweg zustellen. Sobald der Notar das dann bekommen hat, kann er von der Doppelvollmacht Gebrauch machen und damit dann eben die Wirksamkeit dieses Rechtsgeschäfts herbeiführen. Ne? Also damit ist ihm gegenüber wirksam der gerichtliche Genehmigungsbeschluss bekannt gegeben worden. Er macht von der Doppelvollmacht Gebrauch und nimmt damit sozusagen noch die Voraussetzungen des 1856 BGB. Die erfüllt er, indem er dann sich also auch entsprechend um diese Mitteilung und Entgegennahme kümmert und damit ist dann materiellrechtlich dieses zu genehmigende Rechtsgeschäft auch wirksam geworden. Das heißt, in dem Verhältnis zwischen Familiengericht und Notar auch durch die Einführung des 41 VMFG durchaus stimmiges System. Ja. Jetzt stellt sich aber eben die Folgefrage, jetzt hat der Notar das so alles vor sich liegen, hat also diese Eigenurkunde errichtet über die Doppelvollmacht. Er hat per BEN diese elektronisch beglaubigte Abschrift dieses Genehmigungsbeschlusses bekommen und jetzt wendet er gewissermaßen den Blick weg vom Familiengericht und schaut in Richtung Grundbuchamt und fragt sich jetzt, ja, kann ich jetzt damit alles nachweisen, was ich nachweisen muss, damit dann meinetwegen der Minderjährige wirklich als Eigentümer eingetragen wird oder worum es auch immer dann im konkreten Fall eben geht beim Grundbuchvollzug.
Genau, das heißt, wir kommen jetzt in das Grundbuchverfahren rein und da sind wir wieder bei der bekannten Vorschrift des Paragraphen 29 Absatz 1 GBO. Ich muss ja im Grundbuchverfahren diverse Tatsachen und Willenserklärungen nachweisen. Das ist ja kein materiellrechtliches Formerfordernis, aber ein verfahrensrechtliches Nachweiserfordernis. Und da müssen wir uns den Paragraphen 29 Absatz 1 einmal ganz genau anschauen. Andreas, bist wieder gefragt.
Jawohl, eine Eintragung soll nur vorgenommen werden, wenn die Eintragungsbewilligung oder die sonstigen zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden nachgewiesen werden. Satz 2. Andere Voraussetzungen der Eintragung bedürfen, soweit sie nicht bei dem Grundbuchamt offenkundig sind, des Nachweises durch öffentliche Urkunden.
Genau, und wichtig für uns ist jetzt vor allem dieser Satz 2, Nachweis durch öffentliche Urkunden. Bei der Genehmigung durch das Gericht handelt es sich um eine andere Voraussetzung der Eintragung. Das Gericht sagt ja nicht, ich gebe eine Bewilligung nach 19 GBO ab, die Bewilligung kommt ja von den Beteiligten, sondern das Gericht sagt, ja, dieses Geschäft muss wirksam werden, sonst kann es nicht vollzogen werden und damit ist es keine Erklärung, ja, sondern es ist eben so gesehen eine andere Tatsache. Und jetzt muss ich im Rahmen von § 29 Absatz 1 GBO differenzieren zwischen verschiedenen Voraussetzungen, die die Beteiligten und damit auch der Notar dem Grundbuchamt nachweisen müssen.
Und das ist jetzt sehr differenziert. Also in der Praxis macht man sich daraus darüber wahrscheinlich gar nicht so im Einzelfall die großen Gedanken. Aber wenn man sich das aus Sicht des Grundbuchamts anschaut und sagt, naja, ich bin jetzt das Grundbuchamt, ich will jetzt wissen, ist das genehmigt worden? Also ist der Vertrag wirklich wirksam? Ist der Vertrag wirksam geworden? Ne? Ja. Und da gibt es halt verschiedene Voraussetzungen. Zum einen, ist die gerichtliche Genehmigung existent? Also gibt es die? Dann die zweite Frage, ist die rechtskräftig geworden? Die dritte Frage, ist die bekannt gegeben worden? Also mit anderen Worten, ist diese gerichtliche Genehmigung wirksam geworden? Und die letzte Voraussetzung ist dann eben, ist sie auch, das sind wieder die materiellrechtlichen Voraussetzungen 1856 BGB, mitgeteilt worden an die andere Vertragspartei? Also im Grunde habe ich bei so einer gerichtlichen Genehmigung, die ich zur Wirksamkeit eines Vertrages brauche, vier Umstände, die ich dem Grundbuchamt nachweisen muss. Nochmal, die Existenz der gerichtlichen Genehmigung, den Eintritt der Rechtskraft dieses Genehmigungsbeschlusses, die Bekanntgabe der Genehmigung und die Mitteilung der Genehmigung an die andere Vertragspartei.
Genau, und das schauen wir uns jetzt nacheinander an, wobei der Schwerpunkt ganz klar bei der Existenz der Genehmigung liegt. Wenn ich die nicht habe, wenn ich die nicht nachweisen kann, die Existenz, dann bringt das andere auch nichts mehr.
Also die Frage, die das Grundbuchamt sich im Grunde stellt, gibt es diese Genehmigung?
Genau. So, und Ausgangspunkt ist da erstmal der Paragraph 20 GBO. Wenn das Eigentum an einer Immobilie übergehen soll, muss ich dem Grundbuchamt ja eine wirksame Auflassung nachweisen. Und der Genehmigungsbeschluss, der zur Wirksamkeit der Auflassung führt, ist eben eine andere Voraussetzung der Eintragung. Wir sind damit also im 29 Absatz 1 Satz 2 GBO drin.
Und das wäre jetzt im Fall der Bewilligung dasselbe. Ne? Aber der klassische Fall, den wir jetzt hier vor Augen haben, ist eben die Immobilientransaktion bei Beteiligung eines Minderjährigen. Da haben wir eben dann eine Auflassung, also brauchen wir auch den 20 GBO, gilt aber parallel auch für den 19. Aber jedenfalls, wir brauchen halt den Nachweis der Existenz dieser gerichtlichen Genehmigung durch öffentliche Urkunde.
Genau. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was ist denn eine öffentliche Urkunde? Und da finden wir eine Legaldefinition in Paragraph 415 Absatz 1 ZPO.
Genau, also der 415 Absatz 1 ZPO ist ja noch hinreichend bekannt. Wir kommen gleich noch zu einer weiteren Vorschrift, die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, auch aus der ZPO. Der 415 sagt, Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, Klammer auf, öffentliche Urkunden, Klammer zu, begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges. Also ein meterlanger Satz, aber er enthält eben die Legaldefinition für öffentliche Urkunden. Und ganz klar ist, auch dieser Genehmigungsbeschluss des Gerichts ist eine öffentliche Urkunde. Also daran gibt es keine Zweifel. Weiterhin muss man aber natürlich jetzt nicht fordern, dass der Notar dem Grundbuchamt die Urschrift dieses Genehmigungsbeschlusses vorlegt, um eben nachzuweisen, dass es diesen Beschluss wirklich, wirklich gibt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Vorschrift, die ich gerade schon angeteasert habe, nämlich der 435 Halbsatz 1 ZPO, der auch im Grundbuchverfahren gilt, den kann man sich tatsächlich auch mal durchlesen. Man hat das Ergebnis oder die Aussage dieser Vorschrift zwar eigentlich intuitiv drauf, als praktizierender Notar, als praktizierende Notarin, aber das erhält doch nochmal, was wir da eigentlich machen. Der 435 Halbsatz 1 ZPO lautet, eine öffentliche Urkunde kann in Urschrift oder in einer beglaubigten Abschrift, die hinsichtlich der Beglaubigung die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde an sich trägt, vorgelegt werden. Das heißt, der 435 regelt die Vorlage einer öffentlichen Urkunde und das ist ja genau das, was der 29 Absatz 1 Satz 2 GBO fordert. Der 29 Absatz 1 Satz 2 GBO sagt ja, bestimmte Voraussetzungen muss ich durch öffentliche Urkunde nachweisen. Damit ist gemeint, ich muss öffentliche Urkunden vorlegen, um das nachzuweisen. Und die Vorlage einer öffentlichen Urkunde wird eben geregelt im 435 Halbsatz 1 ZBO, der auch im Grundbuchverfahren gilt. Und da heißt es, eine öffentliche Urkunde legt man vor, indem man entweder die Urschrift vorlegt oder eben eine beglaubigte Abschrift, die ihrerseits wiederum die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde in sich trägt. Also das ist ja das, was wir ständig machen. Wir legen dem Grundbuchamt ja jetzt selten also wirklich Urschriften vor, sondern in der Regel halt notariell beglaubigte Abschriften. Solche notariell beglaubigten Abschriften erfüllen für sich wiederum die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde und genügen dann eben den Anforderungen des 29 Absatz 1 Satz 2 GBO in Verbindung mit 435 Halbsatz 1 ZBO.
Genau, und ich meine, der Grund ist ja auch ganz eindeutig, Urschriften hat der Notar grundsätzlich nicht herauszugeben, also Urschriften von beurkundeten Verträgen und Rechtsgeschäften. Das heißt, die Beteiligten hätten es ja auch schwer, jetzt eine Urschrift dem Grundbuchamt vorzulegen, ja, bei einem notariellen Kaufvertrag zum Beispiel.
Und wenn das Gericht jetzt also selber sagt, wir erstellen eine elektronisch beglaubigte Abschrift unseres Genehmigungsbeschlusses, dann handelt das Gericht damit, dann errichtet das Gericht damit ja auch wieder eine öffentliche Urkunde, also auch diese elektronisch beglaubigte Abschrift ist eine Beglaubigung, die die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde in sich trägt. Und damit ist es so, dass die Vorlage einer vom Gericht erstellten elektronisch beglaubigten Abschrift dieses Genehmigungsbeschlusses beim Grundbuchamt den Erfordernissen des 29 Absatz 1 Satz 2 GBO in Verbindung mit 435 Halbsatz 1 ZBO genügt. Ja. Also das Grundbuchamt schaut sich an, was kriege ich da? Ich kriege eine beglaubigte Abschrift. Was muss mir vorgelegt werden? Naja, eigentlich eine öffentliche Urkunde. Dann ist die Frage, ist diese beglaubigte Abschrift, die mir hier vorgelegt wurde, eine öffentliche Urkunde? Und wie wir aus 435 Halbsatz 1 ZPO ersehen, jawohl, die öffentliche Urkunde kann auch vorgelegt werden durch diese beglaubigte Abschrift der öffentlichen Urkunde.
Ja. Genau so ist es. Und jetzt müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Wir haben es ja hier mit einer elektronisch beglaubigten Abschrift zu tun. Das heißt, der Notar stellt sich ja jetzt die Frage, ich habe jetzt vom Familiengericht eine elektronisch beglaubigte Abschrift bekommen. Wir haben eben gesagt, der elektronische Rechtsverkehr mit dem Grundbuchamt ist eröffnet. Jetzt ist also die Frage, kann ich diese elektronisch beglaubigte Abschrift vom Familiengericht einfach so beim Grundbuchamt einreichen, zusammen mit den Anträgen, die ich da stelle, auf Eintragung der Vormerkung oder Eintragung eines Eigentumswechsels. Also wie funktioniert das jetzt? Und da müssen wir in den 137 Absatz 1 GBO schauen.
Genau, da schauen wir uns gleich den Satz 2 an. Also der 137 Absatz 1 Satz 2 lautet, der Nachweis kann auch durch die Übermittlung eines öffentlichen elektronischen Dokuments geführt werden, wenn, und jetzt haben wir zwei Voraussetzungen, erstens, das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist und zweitens, dass der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributszertifikat die Behörde oder die Eigenschaft als mit öffentlichem Glauben versehene Person erkennen lässt. Das heißt, es muss eine QES mit Amtsattribut haben. Das sind im Wesentlichen die Voraussetzungen, die der 137 Absatz 1 Satz 2 aufstellt. Und es ergibt auch durchaus Sinn, wenn wir uns nochmal überlegen, was wir gerade aus dem 435 Halbsatz 1 ZPO gelernt haben, nämlich, dass das Gericht ja dann in der Lage sein muss zu gucken, okay, diese elektronisch beglaubigte Abschrift, die ich hier bekomme, erfüllt die Erfordernisse einer öffentlichen Urkunde? Das heißt, das Grundbuchamt muss in der Lage sein zu gucken, okay, Moment mal, was haben wir denn da, also wer hat es signiert und welches Amtsattribut liegt dieser Signatur zugrunde, sodass die dann prüfen können, okay, diese elektronisch beglaubigte Abschrift ist eine anständige, eine gute, gescheite, beglaubigte, elektronisch beglaubigte Abschrift, die also auch zum Nachweis entsprechend dem 29 Absatz 1 Satz 2 435 Halbsatz 1 ZBO dann entsprechend genügt. Und jetzt sind wir, vielleicht können wir da an der Stelle das auch nochmal den Bezug nehmen auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Das heißt, das Gericht muss mir natürlich, das Familiengericht muss mir natürlich, wenn es mir ein qualifiziert, also wenn es mir eine elektronisch beglaubigte Abschrift schickt, eine solche schicken, idealerweise, die auch die Anforderungen des 137 Absatz 1 Satz 2 GBO erfüllt. also die auch sagt, also die auch entsprechend mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mitsamt Amtsattribut versehen ist, weil nur dann gelingt auch entsprechend der Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt.
Genau. Also das heißt, wenn diese Voraussetzungen vorliegen, funktioniert das. Wir gehen davon aus, das Familiengericht kann selber eben eine öffentlich beglaubigte Abschrift da erstellen und der zuständige, sozusagen die zuständige Person dafür ist der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle. Ja? Also der erteilt den Beteiligten Ausfertigungen beglaubigter Abschriften, Urschriften. Das heißt, das ist erstmal die entscheidende Person.
Richtig. Das heißt, in diesem Fall, das Familiengericht schickt mir eine elektronisch beglaubigte Abschrift des Genehmigungsbeschlusses zu. Dieses Dokument enthält eine qualifizierte elektronische Signatur mitsamt Amtsattribut. Dann habe ich auch fürs Grundbuchverfahrensrecht kein Problem. Also dann rutscht es sozusagen genauso durch, wie ich das gerne hätte.
Genau, heißt halt für die Praxis, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sowas bekommen vom Familiengericht, prüfen Sie bitte, ob alle diese Voraussetzungen vorliegen. Wir hatten hier schon den Fall, dass das Familiengericht einfach nur ein PDF-Dokument zuschickt. Da war keine QES dran, da war kein Amtsattribut dran. Das war also im Grunde einfach nur eine einfache Textdatei. Und das reicht natürlich nicht. Da sind die Voraussetzungen für das Grundbuchverfahren nicht erfüllt. Und dann haben Sie wohl noch nicht mal eine wirksame Bekanntgabe. Ja, also das ist dann ganz gefährlich. Da muss man beim Grundbuchamt, beim Familiengericht dann nachhaken und sagen, das müssen wir bitte nochmal neu machen.
Es hängt mit der Neuregelung zusammen in dem 41 FAMFG, wo es eben heißt, der Beschluss ist bekannt zu geben in beglaubigter Abschrift. Die Regelung ist ja relativ neu und sie ist für alle neu. Also sie ist fürs Notariat neu, sie ist für die Grundbuchämter neu, sie ist auch für die, also natürlich ist sie bei den Familiengerichten, bei den Amtsgerichten bekannter, aber auch da kann es im Einzelfall sein, dass sie natürlich übersehen wird. Der Hintergrund für diese Übersendungen dieser einfachen PDFs ist aus meiner Sicht der, dass wir über den 15 Absatz 2 FAMFG ja in die allgemeinen Zustellungsvorschriften der ZPO kommen. Und da gibt es eben jetzt wird es sehr technisch, im 169 Absatz 5 Nummer 2 ZPO auch eine durchaus legitime Zustellmöglichkeit ohne qualifizierte elektronische Signatur. Das heißt, das Gericht macht im ersten Moment mal nichts falsch, wenn es einem Notar einen gerichtlichen Genehmigungsbeschluss ohne qualifizierte elektronische Signatur übersendet. Das ist in den Zustellungsvoraussetzungen, in den Zustellungsregelungen der ZPO durchaus so vorgesehen, also sehr einfache Übermittlungsmethode, aber dabei wird eben übersehen, dass wir jetzt mit dem 41 Satz 1 FAMFG eben eine Vorschrift haben, die vorgibt, dass man beglaubigte Abschriften bekannt geben muss. Ja, und da kann man jetzt sagen, das ist dann meinetwegen irgendwie Lex Posterior oder Lex Specialis, wie auch immer. Also jedenfalls ist es eine Regelung, an die sich das Familiengericht dann bei der Bekanntgabe natürlich zu orientieren hat. Aber es kann schon mal passieren. Das heißt, das Familiengericht macht es vielleicht bewusst einfacher und sagt, nee, qualifizierte elektronische Signatur brauchen wir nicht, wenn wir es an den Notar schicken. Da geht es ja wegen dem sicheren Übermittlungsweg auch so. Aber da wird dann eben der 41 FAMFG entsprechend übersehen. Und dann kann es natürlich noch sein, aber diese Fehler, die passieren ja auf allen Ebenen, auch bei den Notaren, dass eben dann, obwohl elektronisch beglaubigte Abschriften übersandt werden, halt entsprechend dann auf technischer Ebene entweder die QES fehlt oder eben das Amtsattribut dann nicht dabei ist. Das heißt, darauf muss man dann achten, wenn es um den Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt geht. Aber wir haben noch weitere Voraussetzungen des Nachweises im Grundbuchverfahren. Wir haben jetzt ja nur nachgewiesen, dass dieser Genehmigungsbeschluss existiert, indem wir eben diese vom Gericht ordentlich erstellte elektronisch beglaubigte Abschrift an das Grundbuchamt weiterleiten. Wir müssen ja noch nachweisen, dass der Genehmigungsbeschluss rechtskräftig ist, dass er bekannt gegeben wurde und gegebenenfalls auch noch den Nachweis der Mitteilung der Genehmigung.
Genau, das können wir jetzt aber ganz schnell abfrühstücken, da stellen sich keine schwierigen Fragen mehr. Den Nachweis der Rechtskraft des Genehmigungsbeschlusses, das erbringe ich durch das Rechtskraftzeugnis, was ich ja vom zuständigen Gericht auch bekomme nach 46 Satz 1 FAMFG. Wir haben eben schon gesagt, keine besonderen Formerfordernisse, das können die also auch einfach per PDF schicken, theoretisch. Das Rechtskraftzeugnis des Gerichts ist selber wieder eine öffentliche Urkunde. Es entfaltet also Beweiskraft nach 418 ZPO und damit habe ich dann gegenüber dem Grundbuchamt den erforderlichen Nachweis erbracht. Hier liegt.
Also da scheint es auch in der Praxis keine Schwierigkeiten zu kriegen, je nachdem, wie diese Rechtskraftzeugnisse eben erteilt werden. Grundsätzlich muss ich natürlich auch das dann durch öffentliche Urkunde nachweisen, genau. Aber die scheint jetzt in der Praxis da keine Schwierigkeiten zu geben. Und wenn man das System einmal verstanden hat hinsichtlich des Nachweises der Existenz des Genehmigungsbeschlusses, dann gilt für das Rechtskraftzeugnis genau. Ja, geht das letztlich nichts anderes. Ja.
Genau. Dann muss ich natürlich noch nachweisen, jetzt ist dieser Genehmigungsbeschluss auch bekannt gegeben worden. Da war es früher so, das wurde als strenge Voraussetzung angesehen. Das Kammergericht hat jetzt neulich, 2018, entschieden, nein, es reicht, wenn wir ein Rechtskraftzeugnis haben. Ich muss nicht noch gesondert dem Grundbuchamt nachweisen, dass die Bekanntgabe erfolgt ist, weil ja im Grunde das Rechtskraftzeugnis selber schon nachweist, es ist jetzt wirksam. Teile Literatur sagen, nein, wir brauchen nach wie vor noch einen gesonderten Nachweis der Bekanntgabe, verweisen da auf den 1855 BGB. Wir können das meines Erachtens pragmatisch lösen, denn es ist ja typischerweise der Notar involviert mit der Doppelvollmacht und der Notar gibt gegenüber dem Familiengericht ein elektronisches Empfangsbekenntnis ab.
Das funktioniert automatisch, oder? Wenn ich das bei Ben... Ich
meine ja.
Also das ist wieder vielleicht da, wäre es gut, wenn wir uns mit der Infrastruktur genau. Noch etwas präziser auskennen würden. Da
klickt man, glaube ich, was an.
Zum einen haben wir dazu keine Anfragen, zum anderen scheint es jetzt auch in der Praxis dann halt entsprechend kein Thema zu sein, zumal ja ohnehin nach dieser Entscheidung des Kammergerichts aus 2018 die Bekanntgabe jetzt nicht mehr gesondert nachgewiesen werden muss, was wohl auch in vielen Grundbuchämtern dann so gehandhabt wird. Ja. Und diesen Nachweis der Mitteilung der Genehmigung, das ist letztlich so wie immer, also der Umstand, dass diese Genehmigung auch für den anderen Vertragsteil wirksam geworden ist, die materiellrechtlichen Voraussetzungen des 1856 BGB, die weise ich eben nach durch die notarielle Eigenurkunde. Damit habe ich ja entsprechend dann dem Grundbuchamt gegenüber nachgewiesen, dass hier diese Mitteilung an den anderen Vertragsteil auch erfolgt ist. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Also es gibt in den meisten Fällen damit kein Problem. Die praktischen Probleme ergeben sich daraus, dass eben an einer der drei Stellen, das ist entweder Gericht, Notar oder Grundbuchamt, der 41 FAMFG noch nicht so bekannt ist, aus dem sich eben ergibt, dass man in elektronisch, also das in beglaubigter Abschrift bekannt zu geben ist. Wenn die Familiengerichte oder die genehmigenden Gerichte, kann ja auch das Nachlassgericht oder dann entsprechendes Betreuungsgericht sein, da diesen Genehmigungsbeschluss in elektronisch beglaubigter Abschrift mit qualifizierter elektronischer Signatur und entsprechend auch dem Amtsattribut erteilen, dann habe ich auch gegenüber dem Grundbuchamt keine Probleme beim Nachweis. Also tatsächlich, so kamen in verschiedenen Schattierungen 5-6 Mal in den letzten Monaten, ja. Also hatten wir es durchaus. Ja, ja. Hatten wir es durchaus öfters auch geplant, die Schriftfassung dieses Gutachtens noch im Report zu veröffentlichen, kommt dann also auch demnächst nochmal zum Nachlesen. Ja, beim letzten Mal waren wir sehr schnell, da haben wir gerade mal 20 Minuten gebraucht, jetzt steuern wir auf Minute 50 zu. War durchaus ein etwas intensiverer Ritt. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie haben dabei was gelernt. Dir, lieber Martin, besten Dank für die gute Vorbereitung und ohnehin auch für die gemeinsame Erstellung dieses Gutachtens. Hat uns ja ein bisschen Zeit gekostet.
Ja.
Also dann. Gut, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.